Verehrte liebe Schwestern und Brüder, unsere Ludwig-Hofacker-Konferenzen machen auch heute wieder deutlich bei den neuen Konferenzen plus dem regionalen Gemeindetag in Karlsruhe, welch ein Hunger da ist nach Gottes Wort in unserem Volk. Sie machen deutlich, welch ein Hunger da ist nach Information, wie steht's überhaupt in unserem Volk, in unserer Kirche? Und welcher Hunger da ist nach Gemeinschaft unter denen, die Jesus nachfolgen wollen. Ich bin dankbar, dass Sie diesen Feiertag, der uns unverdient in den Schoß gefallen ist, dazu benutzen, dass wir diese Gemeinschaft unter Gottes Wort erleben können. Wir aus den Kreisen, Gemeinschaften und Aktionen, die auf dieser gemeinsamen Plattform der Ludwig-Hofacker-Vereinigung sind, wollen ja bewusst in der Volkskirche bleiben und in die Volkskirche als ein lebensförderndes Ferment hineinwirken. Wir stehen nicht schon irgendwo auf den Trittbrett der Kirche. Und heute gibt es manche Verlockungen, dass man nur noch Christ sein kann außerhalb der Kirche, seit den Tagen Albrecht Bengels, als er in Herbrechtingen wirkte, in unserer Region hier, ist uns das wichtig. Auf die Gesamtheit der Menschen einwirken, ob sie nun Glieder der Kirche sind oder ausgetreten oder anderen Gemeinschaften angehören, hineinwirken auf die gesamte Gesellschaft, wenn wir wirklich Salz der Erde sein sollen und Licht der Welt. Ich glaube, wir erleben mit der heutigen Konferenz etwas Atemberaubendes. Wir haben das im Ludwig-Hofacker-Kreis, als wir das Thema wählten, Jesus nachfolgen, gar nicht so gewusst, wohin uns der lebendige Jesus führt. Dietrich Bonhoeffer hat in den 30er Jahren darauf hingewiesen, die Christen in Deutschland, es gibt keine billige Gnade, dass man so von Jesus schwatzt, aber nichts für ihn tut. Nachfolge heißt Einsatz für Jesus. Nun leben wir heute in Tagen, über 50 Jahre nach dem Veröffentlichen der Schrift von Bonhoeffer, da der Aktionismus in der Kirche viel besprochen ist. Wir sollten etwas tun, wir sollten ein Wort besprechen, wir sollten etwas sagen, wir sollten eine Demo machen. Und da ist in all den Referaten, ich durfte in den letzten Tagen bei der Vorbereitung des Konferenzbandes, der gedruckt werden wird, die einzelnen Referate schon sehen, wird bei der Vorbereitung dieser Konferenz deutlich werden und bei den Referaten, wenn Jesus zu dem reichen Jüngling sagt, lass alles, was du hast und folge mir nach, dann geht es Jesus um unvorstellbar enge Gemeinschaft mit ihm. Der Apostel Paulus benutzt deshalb das Wort Nachfolge gar nicht mehr, weil der Herr Jesus beim Vater ist. Man kann ihm nicht mehr so nachfolgen wie in den Erdentagen. Aber er sagt das Wort, das uns Lienhard Plaum wichtig gemacht hat. Ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus lebe in mir. Ich möchte von Jesus bewegt sein, von Jesus gestaltet sein. Oberkirchenrat Dr. Schäfer von Thüringen, unserer Partnerkirche, hat uns neulich erzählt, dass er als junger Pastor viele Filialgemeinden zu betreuen hatte. Und der Kantor ist mit ihm gezogen. Und als der Kantor einige Monate den jungen Pfarrer Dr. Schäfer gehört hatte, hat er gesagt, Herr Pastor, wenn man Sie so anhört, dann hat man den Eindruck, Jesus gibt's wirklich. Das war ihm in Thüringen gar nicht so selbstverständlich gewesen. Den gab's mal nicht. Bergprediger. Liebe Brüder und Schwestern, das geht heute mit uns. Jesus gibt's wirklich und ich kann unvorstellbar mit ihm verbunden sein, von ihm geprägt, von seinem Willen geleitet, von seiner Kraft gestärkt. Und das könnte ein Impuls werden für unsere ganze Kirche. Aber Nachfolge hat Folgen. Und jetzt darf ich Ihnen ein Wort des Apostels Paulus lesen aus 1. Thessalonicher 4. Das ist der älteste Brief, den wir im Neuen Testament haben. Der früheste Brief an die Gemeinde in Saloniki. Kapitel 4, überschrieben Ermahnung zur Heiligung. Weiter, liebe Brüder, wir bitten und ermahnen euch im Herrn Jesus. Ihr habt ja von uns empfangen, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut. Aber ihr sollt darin immer vollkommener werden. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes. Der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Und niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel, denn der Herr ist ein Richter über das alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in uns gibt. Es werden zwei Bereiche hier erwähnt vom Apostel Paulus. Das Geschäftsleben und das Geschlechtsleben. Sex and Business. Nun soll niemand meinen, das sei den Menschen der Bibel die schlimmsten Sünden. Da ging es immer ums Geld und um Frauen oder sowas. Ich habe heute Morgen in der Früh in meiner persönlichen Bibellese 2. Timotheus 3 gelesen. Da sagt der Apostel Paulus, dass Leute Gottes nicht unversöhnlich sein sollen, weil das eine schlimme Sünde ist. Überlegen Sie mal geschwind, mit wem es schwierig ist, aus der Verwandtschaft, in der Nachbarschaft. Nicht unversöhnlich. Nicht undankbar. Nicht unbedacht, wie hat das bei mir gezündet? Leute Gottes, nicht unbedacht. Im Jest, im Zorn lebend. Das sind Sünden, Gefahrenstellen, die die Bibel kennt. Aber es gibt auch, wie wir im Schwäbischen sagen, Maugenestle. Nun habe ich immer gemeint, das sei ein schwäbischer Spezialausdruck. Aber da hat mir ein Tierarzt gesagt, die Mauke ist eine gefährliche Hautkrankheit bei Huftieren. Kühen und Pferden und Eseln, nicht? Ist ungemein ansteckend, bakterienreich, aber sie nistet sich zuerst ein unter den Hufen, wo man sie gar nicht entdeckt, bis sie den ganzen Körper des Huftiers ansteckt. Das ist ein Maugenestle. Und wenn wir uns hier in dieser Versammlung manchmal vorkommen als edle, galoppierende Rennpferde, die manchen anderen langsamen Christen weit voraus sind, oder wie schwere Ackergäule, die den schweren Karren aus dem Lehm zu ziehen versuchen, den Karren der Gemeinde, dann sagt gerade uns der große Seelsorger Und wie ist's mit eure Morgennestle? Und wenn wir sagen, Apostel Paulus, jetzt sag mal, wo ist denn die größte Gefahr? Wer ist am besonderen gefährdet mit den Morgennesteln? Die Alten? Alte Scheunen brennen ja lichterloh, nicht? Oder die Jungen, die sowieso immer alles falsch machen? Die Altbürger oder die Umsiedler? Die Männer oder die Frauen? Dann sagt der Apostel Paulus, hier steht's, liebe Brüder, ihr seid gefährdet. Lieber Paulus, es kann doch nicht sein. Unsere Theologen sagen uns dauernd, der Apostel Paulus habe die Frauen verachtet. Alle Geringschätzung der Frauen in der Kirche habe mit Paulus angefangen. Der Paulus würde lachen und sagen, die haben meine Briefe nicht gelesen, wer das behauptet. Ich schreibe von den Frauen, die sind Erben der Gnade, die stehen im Testament Jesu, mit Namen erwähnt, die Frauen. Und wenn ich Leute erwähne, die ihr Leben drangegeben haben für mich und für die Sache Jesu, dann sage ich nicht Herr und Frau Aquila, sondern der Aquila und seine Frau Priscilla. Wie könnt ihr mir unterstellen, dass ich die Frau nicht schätze? Ich denke wieder Petrus, dass die Frau sogar eine ganz besondere Gabe hat. Was die Männer nicht fertig bringen, bringen die Frauen fertig, dass sie nämlich ohne Worte Menschen für Jesus gewinnen können, durch ihren stillen Wandel. Es ist eine ganz große Hochschätzung für die Frau da, aber wir Männer sind gefährdet. Paulus sagt das alles mit den Geldgeschichten und dass ihr meidet die Unzucht den Männern. Deshalb dürfen die Frauen jetzt ruhig eine Weile weghören, wenn sie wollen, ein bisschen Schläfle machen. Sie dürfen aber auch zuhören. Wissen Sie, wir Männer hören so gerne zu, wenn der Apostel Paulus sagt, die Frau ehre den Mann, da sind wir hellwach. Wenn wir ein Wort rausnehmen könnten aus der Bibel, dann würden wir das nehmen. Dabei sollten wir da lieber weghören, das ist ein Wort bloß für Frauen gesagt. Und jetzt spricht der Apostel Paulus im Besonderen mit Brüdern, mit Männern. Und er sagt uns, Frauen sind ganz besondere Werkzeuge Gottes. Wenn man nach Afrika kommt, dann sagen einem die Christenfrauen dort, Jesus hat uns einen ganz neuen Wert gegeben. Bevor das Evangelium von Jesus zu uns kam, bevor der Glaube an Jesus unseren Stamm erreichte, waren wir bloß wie Gebrauchswerkzeug der Männer. Wir waren wie ein Gartenbeet im Hinterhof des Krals, das dazu bestimmt ist, Jahr um Jahr Pflanzen hervorzubringen. Aber Jesus hat unsere Männer verwandelt. Er hat uns einen neuen Wert gegeben. Und jetzt dreht sich mir die Seele im Leib herum, wenn ich an die vielen Konfirmandinnen denke, die ich begleiten durfte, die so unendlich viel Schönes erwartet haben von der Partnerschaft in der Ehe. Und dann wurden sie weggeworfen wie Schrott, abgestreift, wie Schlingpflanzen, entehrt, degradiert, verlacht. Gott hat es doch ganz anders gemeint, als der Adam gerufen hat, staunend, Fleisch von meinem Fleisch. Lieber Gott, du hast mir eine Gehilfin zugedacht. Doch nicht bloß als Köchin, als Büglerin, als Kindsmagd, sondern Gehilfin bei dem Vorrecht, die gute Welt Gottes zu bauen und zu bewahren. Diese Verantwortung sollte auf vier Schultern ruhen und sollte mit den Augen von Frau und Mann wahrgenommen werden und mit dem Herz von Frau und Mann, sie sollte mit 200%iger Kraft wahrgenommen werden. Und Adam nannte seine Frau Hiva, Mutter alles Lebenden. Jetzt denken Sie an die lange Reihe der Mütter des Lebens, die Jochebed, die sie wie eine Löwin eingesetzt hat für den kleinen Mose, der soll leben. Die beiden hebräischen Wehemütter, ihre Namen sind sogar in der Bibel erwähnt, Schifra und Pua, die sogar das Gebot des Pharao missachtet haben, Befehlsverweigerung getrieben haben, damit Kinder leben sollen. Warum meinen Sie eigentlich, dass das in der Bibel steht? Das sind doch keine Fanatiker, die heute sich einsetzen, dass Kinder am Leben bleiben sollen, sondern sind Leute, die in den Fußstapfen der Bibel bleiben wollen. Wenn Gott in unserer Welt etwas Hilfreiches tun will, benutzt er, entschuldigen Sie, liebe Mitbrüder, in erster Linie Frauen. Sie sind keine Objekte. Und Gott lässt nicht bloß ein bisschen Heil vom reich gedeckten Tisch des Heils für die Männer bei den Frauen dann auch noch abfallen. Sondern für Gott sind sie Werkzeuge seiner Gnade. Gleich nach dem Sündenfall lässt Gott einen weiten Blick hineintun in sein künftiges Heilhandeln. Und da sagt er nicht, euer Nachkomme Adam und Eva wird einmal der Retter der Welt sein. Sondern er sagt zu Eva, dein Nachkomme, wie wenn er den Adam und die Männer überhaupt nicht braucht. Du Frau, du Mutter des Lebendigen, dein Nachkomme wird einmal der Schlange den Kopf zertreten. Jesaja, den Anfangskapiteln, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Da wird es dann erfahren werden, Gott mit uns. Wenn uns die Jungfrauengeburt wichtig ist in unserem Glaubensbekenntnis, dann nicht, weil wir irgendwo trockene Dogmatiker sind, sondern weil wir Männer begreifen sollen, die großen Dinge Gottes geschehen ohne uns. Wenn der Engel zu Maria kommt und sagt, Gott hat mit dir das Heil der Welt vor, dann sagt die Maria nicht, da muss ich zuerst einmal einen Bräutigam fragen, er ist schließlich der Chef, sondern siehe, ich bin des Herrn Magd. Unser Volk und unsere Kirche lebt davon, dass Frauen reichsunmittelbar zu Gott sind und dass sich nicht der Mann dazwischen schiebt. Wir danken auch bei all diesen Konferenzen, die wir erleben können, den vielen, vielen Frauen, die das möglich gemacht haben. Hier Frau Kreichen in Ulm, die die ganze Vorbereitung mitgetragen hat. Und für unser Land Frau Nürnberger, die die Konferenzen vorbereitet hat. Der Apostel benutzt ein merkwürdiges Wort in 1. Thessalonicher 4, Skoje. Ein jeglicher soll sein eigenes Skoje zu gewinnen suchen in Ehrbarkeit. Eigentlich heißt das Werkzeug. Aber bei Paulus hat das keinen abwertenden Klang. Bei uns Schwaben sowieso auch nicht. Ein richtiges Werkzeug ist was Gutes, gell? Aber in Beziehung zur Frau ist ja schon die Gefahr dabei, dass man sagt, ist Werkzeug. Werkzeug Gottes. So wie es bei dem Paulus vor Damaskus gegolten hat, er ist mir ein auserwähltes Werkzeug, Rüstzeug. So sind Frauen in der Hand Gottes Gehilfinnen, Werkzeug seiner Gnade, Bewahrerinnen des göttlichen Lebens. Und deshalb für uns Männer nicht die Blitzableiter für unseren Zorn. Sie sind nicht unsere Zugehfrauen und nicht der Abfallkübel, in den wir unseren angestauten Unmut entleeren. Sie sind auch nicht unsere Befehlsempfängerinnen. Und erst recht nicht Gespielinnen, mit denen wir machen können, was wir wollen. Wem eine Frau anvertraut ist von Gott, dem ist ein Werkzeug der Gnade Gottes anvertraut. Und deshalb gilt auch nach 30 Jahren Ehe noch, nicht bloß in der Verlobungszeit, dass wir in Ehrerbietung und Heiligkeit um sie werben. Und nicht in gieriger Lust wie die Heiden leben. Wo man von Gott nichts weiß, wo sich zwischen Gott und mich etwas schiebt, da fällt automatisch auch ein Schatten auf die Frau, der Gott einen hellen Strahl seiner Gnade zugedacht hat. Da wird die Frau dann sehr schnell zu meiner Alten daheim, zum Lumpenmenschle, zum billigen Gebrauchsgegenstand. Und am Schluss wird alles noch so verworren, dass Frauen sogar noch stolz sein können, wenn sie einen Blick voll Gier von Männern bekommen. Das, was sie als Beleidigung empfinden müssten, wird als Auszeichnung verstanden. Wir werden dagegen nicht ankommen mit ein paar Anstandsregeln, sondern es muss wieder ein heller Strahl Gottes auf die weiblichen Glieder unserer Familien fallen, auf unsere Töchter und Frauen und Großmütter und Tanten. Die württembergische Kirche ist während der Kriegszeit ausgekommen mit einem Minimum von hauptamtlichen Männern, weil Pfarrfrauen und Laienmitglieder, weibliche der Gemeinden da waren, Mesnerinnen, die Gottesdienste gehalten haben, doch nicht bloß in Notzeiten. Wir haben Hauspriesterinnen in unseren Häusern. Wenn das Wort Frau wieder einen Wert bekommen soll, und eine Ehre, dann will das Gottes guter Heiliger Geist wirken. Es ist erstaunlich, dass der Apostel Paulus das uns sagt. Und ich meine, in unseren Häusern müsste es anfangen. Das Licht der Welt gerade an diesem Punkt aufleuchten, damit es keine Maugenästler gibt, die nachher alles vergiften. Dass ihr meidet die Unzucht, ihr Männer, auch in Gedanken. So hat es Jesus schon wichtig gemacht. Und ein jeder seine eigene Frau, das Werkzeug Gottes zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrbarkeit. Aber nicht bloß, jetzt dürfen die Frauen wieder aufwachen. Aber sie haben ganz gut mitgehört, habe ich den Eindruck. Gell? Werkzeuge der Gnade. Auch der Mitmensch neben mir hat eine Ehre, auch für ihn ist Jesus gestorben. Er hat besonders eine Ehre, wenn er Jesus gehören will, mit Jesus verbunden sein will. Und nun habe ich den Eindruck, dass es gerade bei uns in unseren Gemeinden und Gemeinschaften, Jugendkreisen, Chören so schrecklich viel Rivalität, Konkurrenzneid gibt, Streiterei, Missgunst. Und ich sage Apostel Paulus, du bist am Punkt. Als ich junger Vikar war und daheim bei meiner Mutter geklagt habe, was für einen sturen Chef ich habe, da hat meine Mutter gesagt, es kann sein, dass der stur ist, aber es kann kein Segen auf eurer Arbeit liegen, wenn ihr nicht miteinander auskommt. Uns kann erst recht kein Segen auf der Arbeit liegen, wenn du als junger Pfarrer Komplimente einheimst, was du für ein Kerle bist, und der sture alte Pfarrer ist ja so verschroben. Du hast alles zu tun, damit der Segen Gottes wirken kann, dass jede Spur von Spannung verschmeidet. Liebe Brüder und Schwestern, vielleicht in unseren Gemeinschaften kann der Segen Gottes nicht bei uns sein, weil wir die Rivalitäten und Spannungen nicht ausräumen. Bei der ostafrikanischen Erweckungsbewegung hat Gott in einem ganzen weiten Landstrich Afrikas Segen darauf gelegt, dass sie als erstes erkannt haben, wenn ich einen Zorn auf einen Menschen habe, berechtigt oder nicht, muss ich ihn um Vergebung bitten. Ich muss ihn bitten, vergib mir, dass ich einen Zorn auf dich habe. Dinge gehören bereinigt, wenn Gott bei uns wirken will. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und das geht nicht erst beim Geld los, sondern Geltungsbedürfnis und Ehrgeschichte und Erfolg und Übervorteilen im Handel, das geht schon los. Wer Chorleiter wird und wenn der Brüderrat gewählt wird und welchen Listenplatz man bei der Kirchengemeinderatswahl bekommt, wie viel verletzte Frauen und Männer sind in Württemberg seit der letzten Wahl, wo 7 gewählt wurden und sie wären der 8. gewesen. Ja, natürlich. Jeder Politiker muss das durchhalten. Aber dann vom Gottesdienst wegbleiben, Gemeinschaft zu meiden, aus Ehrsucht und weil die anderen, die Gewählten, ungeschickt waren, anstatt dass sie gekommen sind, haben gesagt, das tut mir leid, du, mir brauche deinen Rat, gib uns doch deinen Rat, manchmal vor der Sitzung, wie du über Dinge denkst. Wir müssen Fantasie entwickeln, dass Spannungen überwunden werden und dass Ehre dem Bruder gegeben wird. Wir betrüben den Heiligen Geist Gottes, so sagt der Apostel Paulus. Wer in diesen Dingen nicht klarkommt, betrübt den Heiligen Geist Gottes. Mein Bruder, meine Schwester neben mir soll dem Heiligen Geist Gottes gehören. Die gehören nicht meinem Zorn, nicht meinem Kritikgeist. Und ich bin bestimmt als ein Gefäß des Heiligen Geistes und nicht als ein Abfallkübel voll von ätzender Lauge, sondern bestimmt, um gefüllt zu sein, Paulus sagt, als Tempel des Heiligen Geistes. Sie können in diesen Tagen, wenn Sie das Fernsehen anschalten, fast auf allen Kanälen sehen, wie sich in den Fußballstadien von Italien die Mannschaften aus aller Welt mit Haken und Ösen bekämpfen, wie viele Rangeleien da sind. In der Gemeinde Jesu darf es nicht so aussehen, mit den geheimen Fouls. Nicht, weil es um Fair Play geht, sondern weil es Gott seinen guten Heiligen Geist in uns geben will. Weil er spüren lassen will, dass Jesus da ist. Und jetzt bloß keine Rückschritte. Das könnten Sie mir sagen, aber, lieber Bruder Schäffbuch, sag's doch draußen in Ulm. Hier in der Donauhalle, wir sind da alles liebe, fromme Leute. Aber schreibst du mal Sonntagsgedanken in die Zeitung, nicht? Mach mal, die Kirche müsste immer ein Wort, ist überhaupt das, was zurzeit Mode ist. Die Kirche muss ein Wort sagen. Zu Südafrika und Afghanistan, zur Abtreibung. Die Kirche muss. Dabei sind wir in der Kirche doch so unterschiedlicher Meinung. Und wenn wir ein Wort sagen, sagen wir es zuerst zu uns. Und lassen Sie uns vom Apostel Paulus sagen. Der hat denen in Saloniki nicht gesagt, ihr seid ja so liebe, fromme Leute und seid umgeben von einer Welt des Heidentums, in der die Frauen missachtet werden und in der es so viel Geldgier gibt. Nein, bei euch gibt's die Maukennächte. Er hat klar erkannt, dass sie angefangen haben in der Heiligung, dass sie Gott ernst nehmen wollen. Aber er sagt bloß um Gottes Willen keine Rückschritte, keine Entwarnung. Der Jesus, der bei dem Zachäus geholfen hat, dass er frei wurde von seiner Geldgier, der will doch auch uns dazu helfen, dass wir sogar fertig bringen, bei einer Erbschaft zu sagen, nehmt, was ihr wollt, und was ihr mir geben wollt, gebt ihr mir. Frei vom Geld. Der Jesus, der seinen Jüngern gesagt hat, als sie darum diskutiert haben, wer wohl Nummer eins in ihrem Kreis ist, hat gesagt, ihr doch nicht so, komme doch, ihr doch nicht. Keinen Rangstreit. Und den Frauen und Männern, die in ihrer Gier nach Leben auf falschen Weg geraten waren, hat er gesagt, sündige hinfort nicht mehr. Wissen Sie, das ist ein Machtwort, wenn Jesus sagt, lass es doch, komm. Sie dürfen es nicht verwechseln mit einer Ermahnung, sondern das ist wie wenn Jesus übers stürmische Meer ruft, schweige und verstumme. Dann soll etwas passieren. Frau Sophie Zeller, geborene Siegfried, die Mutter von Beugen, hat im letzten Jahrhundert eine ganz große pädagogische Gabe gehabt. Und ihr Ehemann, der ein großer Pestalozzi-Schüler und Pädagoge war, der Rettungshausvater Zeller in Beugen, hat gesagt, meine Frau hatte eine höhere Pädagogik als ich. Keine Theorie, sondern sie hat den schwierigen Kindern im Rettungshaus Beugen, wenn was Schlimmes passiert war, eine Lüge, ein Kameradendiebstahl, hat sie gesagt, jetzt ist's passiert. Aber das nächste Mal nehme ich, gell? Was wäre das für eine seelsorgerliche Weisheit, wenn wir das in der Kraft Jesu einander sagen würden in der Gemeinde? Jetzt ist passiert, aber das nächste Mal nehme ich. Wenn wir es in unseren Familien sagen würden, in Liebe. Verstehen Sie, die Kraft Jesu soll deutlich werden. Nachfolge heißt nicht, dass wir eine Theorie haben und dann überlegen wir, ob das in Afghanistan oder Südafrika anzuwenden ist, sondern die Kraft Jesu muss bei mir zuerst deutlich werden, sonst ist alles Geschwätz. Frommes christliches Geschwätz, wenn es nicht zuerst die Kraft Jesu bei mir ist. Der Apostel Paulus hat ganz schweres Geschütz aufgefahren. Wer das verachtet, der verachtet Gott, der seinen Heiligen Geist in uns gibt. Und er wollte bewusst nicht mit Kanonen gegen Spatzen schießen. Sondern was er erkannt hatte, Leute, hier, wenn es um Ehre geht, die Ehre der Frau, da muss es anfangen, dass bei uns sauber und ehrlich wird und erfüllt mit der neuschaffenden Kraft Gottes. Als der spätere große christliche Volksschriftsteller Otto Funke in Tübingen studiert hat, hat ihn der große Professor Johann Tobias Beck am Sonntagmittag mitgenommen in seinen Weinberg. Damals hatten Tübinger Professoren noch einen Weinberg. Und der Johann Tobias Beck ist vorausgeschritten, die Weinbergstäffeler, und hinterher kam der Otto Funke. Und hat erzählt, was interessant ist im Studium, was ihn gepackt hat, was für Bücher er liest. Und da hat sich plötzlich der alte Johann Tobias Beck bloß umgedreht und hat gesagt, willst du gesund werden? Sozusagen, dein Geschwätz interessiert mich nicht. Willst du vom Heiland Jesus Christus anders gemacht werden? Und das möchte ich mir mitgeben vom heutigen Tag und Ihnen, diese Frage, die eigentlich die Frage Jesu ist. Willst du wirklich gesund werden?